Buchgebabbel, der Podcast rund ums Büchermachen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Buchgebabbel. Es sollte die Nummer 47 sein, wenn ich richtig mitgezählt habe und das in meiner Übersicht so richtig gesehen habe. Aber Zahlen sind nicht wichtig. Wir reden hier über Bücher und heute habe ich einen sehr interessanten Gast, nämlich den Ralf Schwob. Ralf Schwob ist ein, wie soll ich sagen, er ist zwar Autor, er ist Buchhändler und er ist Messeorganisator. Also er kennt alle Seiten der Bücher. Und deswegen ist er sehr interessant. Wir haben sehr viel zu bereden heute und deswegen fangen wir auch gleich an. Hallo, Ralf.
Hallo, Mehdi.
Schön, dass wir zusammengefunden haben. Wir kennen uns auch schon länger. Wie bei den meisten in der Branche weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie wir uns kennengelernt haben. Ist ja auch egal, irgendwie letztendlich. Bei irgendeiner Veranstaltung würde es schon gewesen sein.
Ja, du hast mich eingeladen, damals an dem Viertelstündchen Frankfurt teilzunehmen. Also da war ich irgendwie auf dein Radar geraten. Und da weiß ich noch, habe ich mich sehr gefreut, dass ich was beitragen konnte zum Viertelstündchen.
Vermutlich über den Gerd Fischer.
Ja, genau. Ich hatte damals beim Gerd gerade ein Buch gemacht und so findet man sich dann.
Genau. Für die Leute, die es nicht wissen, Gerd Fischer ist ein Frankfurter Lokalverleger. Mittlerweile eigentlich auch schon eine halbe Legende in der Branche und ziemlich lange unterwegs. Und wir sind dadurch sehr gut vernetzt. Also die meisten auch über den Gerd mittlerweile, ne? Wenn man das so, der ist ja sehr alleine hier in Frankfurt, was das angeht. Ja. Gut, egal. Das nur am Rande. Ralf, wo fangen wir an? Was mich eigentlich am meisten interessiert, ehrlich gesagt, ist die Seite des Buchhändlers.
Ja.
Die kenne ich nämlich sehr, sehr, nur rudimentär, würde man sagen. Ja. Wenn man ein bisschen kluge Worte nutzen will. Jetzt ist aber deine Geschichte recht interessant. Du warst ja mal Krankenpfleger, ne?
Ja, ich habe in den 80er Jahren, also vor über 40 Jahren, ganz normale Krankenpflegeausbildung an einem Kreiskrankenhaus gemacht. Danach Zivildienst und bin über den Zivildienst dann über 10 Jahre auf der Akutpsychiatrie als Krankenpfleger hängen geblieben, sozusagen.
Wow, okay.
Ja. Und habe dann um meiner eigenen geistigen Gesundheit willen dann nochmal einen anderen Weg eingeschlagen. Ja, das hätte man auch anders lösen können. Ich hätte mal von der Akutpsychiatrie weggehen können oder so. Aber da war auch schon so ein bisschen das Bedürfnis zu schreiben und mit Literatur was zu machen. Ja, und dann habe ich so mit Ende 20 nochmal angefangen zu studieren und nebenrein eben auch schon im Buchhandel zu arbeiten als Quereinsteiger. Und mich dann eben beruflich nochmal vollkommen neu orientiert.
Das heißt, du hast Germanistik hast du studiert, oder
ja,
wie dann?
Ja, ja.
Okay, da kann man aber auch was Besseres werden als Buchhändler.
Ja, das war dann, also mit der Germanistik, da war ich, also Germanistik und Amerikanistik, da war ich Überzeugungstäter, also diese Magisterkombination. Und tatsächlich habe ich kurz danach auch so ein bisschen Korrektorat bei einer Werbeagentur gemacht, dann auch tatsächlich Sachen selbst entworfen für Flyer und sowas. Das war natürlich etwas lukrativer damals. Das war so zur Zeit um 2000, als diese Dotcom-Blase noch nicht geplatzt war. Ja. Und das sah eigentlich auch relativ gut aus, erstmal mit Festanstellung und viel Arbeit. Und dann ging das alles den Bach runter. Und zeitgleich wurde ich Vater und Vaterarbeitslosigkeit drohte. Und dann sagte meine Frau, die im öffentlichen Dienst arbeitet, hör mal, bleib du mal daheim bei der Kleinen, ich gehe mal lieber wieder arbeiten, damit wir auch morgen noch was zu essen haben und die Miete zahlen können. Ja, und so hat sich das eben alles auch nochmal ein bisschen verändert bei mir.
Ja, das Schicksal ist das, was in der Ecke liegt und kichert, während du Pläne machst.
Gell? Ja, ja, genau, absolut.
Hört sich das so schwer danach an. Wenn man denkt immer alles, was man so machen würde und dann kommt das Leben um die Ecke und haut dir einfach eine rein. Gut, ja, das kennen wir ja alle. Ich weiß von mir persönlich, die ersten 10 Jahre dieses Jahrtausends sind für mich irgendwie im Kopf gelöscht. Ich kann mich an kaum was erinnern, weil ich durchgehend beschäftigt war mit meinem Leben. Also weil da so viel passiert ist in meinem Leben, halt auch die Kinder noch klein, Haus gebaut, beruflich Karriere gemacht, einen Lehrgang nach dem anderen geschoben, aber schon ziemlich anstrengend. Und tatsächlich, ich weiß aus diesem Jahrzehnt so gut wie nichts mehr, so privat, weil ist halt alles gleichzeitig passiert. Aber mittlerweile bin ich sehr, sehr viel bewusster in meinem Leben, mit meinem persönlichen Umgang, muss ich ehrlich sagen, jetzt so im gesetzten Alter. Das ist schon interessant, wie lange wir brauchen, wirklich anzukommen. Aber das ist jetzt ist ja kein Philosophie-Podcast, ne? jetzt hast du dann nochmal Buchhändler gelernt oder wie?
Nee, ich habe tatsächlich einfach nur durch den Quereinstieg, also ich habe angefangen Ende der 90er, da war eine Buchhandlung auf dem Dorf, da habe ich den Inhaber kennengelernt, der das selbst auch, der eigentlich Lehrer war, ursprünglich auch so nebenrein gemacht hat und der sagt, du kannst gerne mal bei mir ein bisschen aushelfen und so. Ja, und so kam ich dann, ich sag mal, mit jeder Buchhandlung, in der ich gearbeitet habe, wurde es dann professioneller. Aber ich habe tatsächlich keine klassische buchhändlerische Ausbildung. Also ich bring das Studium natürlich mit, aber das hilft dir im Handel jetzt auch nur bedingt, weil die Bücher, die ich heute verkaufe, haben eigentlich mit meinem Studium nichts zu tun. Also ab und zu mal Schüler, die dann Goethes Faust lesen müssen oder sowas. Aber das, was so in Massen über die Ladentheke geht, ist natürlich ganz was anderes. Das ist Bestsellerliste, das ist ganz viel New Adult, Romantasy und solche Geschichten. Darauf bereitet einem Germanistikstudium eher nicht vor.
Schön gesagt. Da hast du jetzt ein paar Themen angesprochen, die mich brennend interessieren. Also erstmal stell mir fest, du bist immer noch als Buchhändler tätig.
Ja. Ja.
Du bist quasi hängen geblieben.
Ja.
Und jetzt hast du so ein paar Genres angesprochen. New Adult, wie Dark Romance oder wie hast du es genannt? Du hast
nicht Dark Romance, Romantasy, oder? Dark
Romance. Romantasy, ja.
Also genau, dieser New Adult-Bereich, den kann man ja nochmal aufsplitten in die verschiedensten Genres. Man kann sagen, dass das eben alles unterschiedliche Themen sind, die sich aber alle so an das Klientel 16 bis 21, gibt natürlich auch Ausreißer nach oben hin, aber das ist eigentlich so die New Adult Altersschiene. Eine Entwicklung, die erst in den letzten Jahren aber ganz massiv stattgefunden hat, auch sehr durch die Selbstpublisherinnen sind es ja meistens, ja, befördert wurde. Und mittlerweile ein Umsatzbringer ist. Und als Buchhändler lebt man halt vom Verkauf. Und da muss man sich natürlich auch bei den Sachen ein bisschen umtun, die ich jetzt privat eher nicht lesen würde.
Das stelle ich mir relativ schwierig vor. Du musstest, ich verstehe das, klar, du musst ja Umsatz machen als Buchhändler, logisch. Und das ist willkommen in der Branche, sage ich mal. Also gerade im Verkauf, dass es jetzt so einen Hype um dieses New Adult gibt, das hält meiner Meinung nach etliche Buchhandlungen am Leben. Aber wie ist denn das jetzt so? Jetzt kommt so ein junges Ding in den Laden und kannst du dann was empfehlen?
Oder? Also das stellt sich, die Frage stellt sich ganz wenig, weil die mittlerweile durch Internet und neue Medien bereits mit so klaren Vorstellungen kommen.
Krass.
Und die sagen, die in die Serie, der und der Teil, die in die Autorin, da ist man ganz wenig gefragt. Man muss eher so ein bisschen aufpassen dabei, wie alt die, meistens sind es ja junge Kundinnen, sind, denn einiges ist da tatsächlich, unterliegt dem Jugendschutz. Also die,
wow,
okay, ja, in, ja, den, gerade so in diesen erotisierenden Vampirgeschichten, da geht es schon teilweise ganz schön zur Sache. Ist ja auch in einigen Foren wird das mittlerweile auch ganz kritisch, das Frauenbild da ganz kritisch unter die Lupe genommen. Das ist eigentlich nicht sehr feministisch. Da geht es doch schon, also so Überwältigungsfantasien und so spielen da halt teilweise eine Rolle. Und wenn dann eben eine 14-, 15-Jährige kommt, die das gesehen hat, ist das teilweise dann die Sachen erst ab 17, teilweise sogar erst für Volljährige gedacht. Ja.
Krass. Also ich find es faszinierend, dass diese Branche so aufkommt, wo wir jetzt seit x Jahren es endlich geschafft haben, so wirklich den Feminismus auf die Fahne zu kriegen, sage ich mal. Dass es sich irgendwie auch mal bewegt. Ich meine, seit ich denken kann, hier Alice Schwarze ist so mein erster Gedanke für Feminismus, ja.
Ja, ja. Ja.
Wie lange das schon geht mit diesem Feminismus und das Gleichberechtigung und Frauenrechte und so weiter. Und jetzt sind wir meiner Meinung nach an so einem Kipppunkt, wo es jetzt volles Rohr gegen die Männer geht, also auch pauschalisiert wieder, das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber dass dann gleichzeitig so eine Branche so stark wird, finde ich faszinierend.
Also, ja, das gibt es zumindest. Also man darf nicht vergessen, in dem New Adult-Bereich gibt es natürlich auch sehr viel queere Sachen. Also Boy Meets Boy und Tom Girl, Tom Boy. Also das gibt es durchaus auch auf der anderen Seite. Muss man schon sagen, dass sich da auch durchaus sehr ja, genderübergreifende Genres Platz gegriffen haben.
Gut, wie gesagt, ich bin da eher so ein blutiger Laie, weil mich das so gar nicht interessiert. Ich bin noch nicht die Zielgruppe.
Sind wir nicht. Wie gesagt, das ist die Sicht des Buchhändlers, ne?
Klar.
Wie gesagt, mich privat interessieren dann auch mehr Thriller oder regionale Sachen, die ich dann selbst schreibe, aber so. Aber klar, im Buchhandel, also wir haben zum Beispiel auch ein Segment Manga, mit dem ich auch wenig anfangen kann, weil ich, wenn ich aus Comics komme, ich eher aus dieser Marvel-Comic-Schiene von früher. Da muss man sich halt auch ein bisschen reindenken. Wobei es auch da ist, dass die Manga-Leute und Anime-Leute auch ziemlich genau wissen, was sie wollen und einem genau sagen, das ist das und das und das und ich hätte gern die Ausgabe und das auf Englisch und das auf Deutsch. Und ich bin aber trotzdem dankbar, dass so den großen Überblick da die Chefin hat bei den Mangas. Die hat dann auch mal hospitiert bei einem Kollegen, der sich darauf spezialisiert hat, damit man so ein bisschen Fuß in die Tür kriegt. Also man muss als Buchhändler, inhabergeführte Buchhandlung, muss man eben heute, klar, man guckt, was für Kunden habe ich, was wollen die, das muss ich bedienen können. Man muss halt auch ein bisschen mit der Zeit einfach gehen. Ne? Also
unbedingt, das gilt ja für jede Branche eigentlich.
Ja, also ja, absolut.
Also wenn du da nicht aufpasst, bist du ganz schnell abgehängt. Aber da sprichst du das nächste Thema an. So als Inhaber geführte Buchhandlung ist es natürlich schwieriger, gegen solche Ketten wie Thalia und Hugendubel und so weiter, die ja mittlerweile, glaube ich, sogar jetzt zusammengehören und die so ein bisschen das Monopol haben in der Branche und die halt auch ganz frech agieren gegenüber den Verlagen und sagen, ja gut, wenn du willst, dass dein Buch in unserem Regal steht, dann zahlst du halt dafür. Aber so eine kleine Buchhandlung, die... Wie soll ich es ausdrücken? Du musst doch einen Mehrwert schaffen dafür, dass die Leute zu dir kommen.
Ja.
Wie viel Aufgabe oder wie groß ist denn die Aufgabe da in diesem Bereich für die Buchhandlung?
Also das ist natürlich mit am wichtigsten, dass man über den Buchverkauf hinaus was macht. Und da darf ich wirklich sagen, machen wir sehr, sehr viel. Gerade meine Chefin ist absolut aktiv in der Leseförderung. Jetzt zum Welttag des Buches ist die an vielen Schulen unterwegs, liest vor. Wir machen also unheimlich viel für die Kinder. Wir machen Lesungen mit Autoren, Autorinnen aus der Region, aber auch darüber hinaus. Wir beteiligen uns natürlich auch aktiv an den sonstigen kulturellen Aktivitäten, die in der Stadt gemacht werden. Also man muss sich einfach als Buchhandlung gerade so auf dem Dorf eben auch als Kulturschaffender verstehen und als Möglichkeit, Kultur zu den Leuten zu bringen. Und da investieren wir schon relativ viel. Wie gesagt, für alle Altersgruppen sollte da was dabei sein. Wir haben jetzt zum Beispiel, was ich sehr schön fand, mit dem Hospizverein zusammen eine Veranstaltung gemacht über Sterbebegleitung. Also einfach auch existenzielle Themen, die man mal ansprechen kann. Und da ist es halt wichtig, dass man die richtigen Kooperationspartner hat, die wir eigentlich hier in unserer Nahumgebung immer finden, sei es Hospizverein, sei es Kulturämter oder Vereine, die sich zum Beispiel darum kümmern, der Memor-Verein in Gernsheim zum Beispiel, das Gedenken an den Holocaust aufrechtzuerhalten. Da gibt es immer zu den verschiedenen Jahrestagen, gibt es Aktionen, an denen wir mitbeteiligt sind. Das ist so unser Selbstverständnis, aber es ist teilweise auch eben einfach Notwendigkeit, dass man sich damit einbringt. Und das zieht eben im besten Falle dann auch immer mehr Leute in die Buchhandlung.
Also je mehr ich drüber nachdenke, eigentlich bist du als Inhaber geführte Buchhandlung in jetzt nicht, also Frankfurt ist schwer zu vergleichen.
Ja.
Aber jetzt, die Buchhandlung ist in Groß-Gerau, ne?
Oder nee, in Gernsheim. Ich wohne in Groß-Gerau, aber es ist in Gernsheim die Buchhandlung Bornhofen. Inhaberin ist die Lucia Bornhofen. Und ja, das ist natürlich eine ganz andere. Ich bin ja als Autor oft mal so auf Lesungen mal in Stadtteil, Buchhandlungen in Frankfurt. Die haben natürlich ein ganz anderes Umfeld, ja. Das ist ganz klar. In der Großstadt wie Frankfurt muss man da ganz anders agieren, weil man eben auch die großen Ketten, wie du ja richtig gesagt hast, auch direkt vor der Nase hast und die sind dann nur eine U-Bahn-Station entfernt. Das ist natürlich bei uns auf dem flachen Land ein bisschen anders. Klar, die Leute können sagen, ja, ich bestelle mir das alles bei Amazon, wobei ich bei Amazon schon oft festgestellt habe, dass da noch so ein großes Unwissen ist, wenn Kunden sagen, ja, also preislich kommt ihr mit Amazon nicht mit. Also die haben nicht kapiert, dass es eine Buchpreisbindung gibt. Ja. Und im Zweifelsfall bin ich mit der Lieferung sogar schneller, weil ich kostenfrei über unseren Grossisten die meisten Bücher am nächsten Tag da habe.
Ja.
Und bei Amazon muss man dann, glaube ich, Prime-Kunde sein oder sowas, dass die das
genau, machen. Dann hast du versandkostenfrei.
Ja.
Ja. Gut, was die wenigsten halt auch wissen, dass Amazon 60% einbehält und so ein Kram.
Ja.
Das wissen die halt auch nicht. Also ich krieg oft gesagt, ich wollte dir mal was Gutes tun, ich habe bei Amazon dein Buch bestellt. Hättest es mal lieber bei mir bestellt, aber gut. Das wissen die Leute halt einfach nicht. Die denken, du verdienst am Amazon, aber gerade als Autor kriegst du von Amazon mal schön gar nichts. Aber gut, es ist ja allgemein Usus mittlerweile, so Spotify und sonst sowas, was man da hört, dass die eigentlichen Künstler bekommen, ist ein Witz. Ne? Ich hoffe, dass sich da auch mal irgendwann was tut. Aber gut, wieder anderes Thema. Ich finde das jetzt super interessant, weil es gibt Unterschiede zwischen das ist wie bei uns so ein Rettungsdienst, so also Landrettung und Stadtrettung, gibt es ja dann Landbuchhandlung und Stadtbuchhandlung, die ganz andere Aufgaben haben.
Ja, glaube schon. Ja.
Dann ist das natürlich, also es hört sich ja für mich an, du bist eigentlich kein Buchhändler, du scannst ständig dein Umfeld und suchst den Bedarf und versuchst den zu bedienen. Das ist so die Hauptaufgabe dann eigentlich, ne? Habt ihr eigentlich viel Nippes im Laden oder konzentriert ihr euch auf Bücher?
Ja, wir haben, das liegt ein bisschen daran, Nippes würde ich das natürlich nicht nennen. Ja,
also natürlich
wir haben ein Non-Book-Segment.
Genau. Ja, okay.
Ja, das liegt ein bisschen daran, das haben wir ein bisschen aufgestockt. Also sagen wir mal, gerade für die Kinder Mitbringspiele und solche Geschichten. In Gernsheim selbst gibt es seit einiger Zeit nichts. Also es gab noch mal ganz lange so einen Gemischtwarenladen, der auch so ein bisschen Spielzeug hatte. Der hat vor vielen Jahren zugemacht. Und seitdem haben wir das Segment ein bisschen aufgestockt, faktisch, weil es in Gernsheim gar nichts mehr gibt. Und man da eben nochmal zusätzlich ein bisschen Umsatz machen kann. Aber wir wählen, also auch so Puzzlespiele und sowas, wählen wir schon sehr genau aus. Also das ist kein billiger Krempel. Wir versuchen auch immer, das möglichst nachhaltige Sachen einzukaufen über Koppenrad oder so, also haben wir ja Vertreter. Und dann gucken wir halt, was geht und wir nutzen die Sachen auch selbst. Wir haben so verschiedene, kann mich erinnern, ich hatte so eine Kugelbahn, hatten wir mal bestellt zum Zusammenbauen und im Selbstversuch habe ich versucht, das Ding zusammenzubauen. Das sollten 8-Jährige können, also ich habe es nicht geschafft. Dann nimmt man das wieder raus, ne? Oder man sagt dazu, also das muss ein Erwachsener machen. Und also ich bin nicht so der Bastelheld, ja, aber ganz dumm bin ich auch nicht. Und also ich habe es nicht hingekriegt an dem Nachmittag. Ja, so, also man muss dann eben, wenn man so Sachen hat, muss man eben dazu auch stehen können und nicht einfach nur einkaufen und hinstellen. Ne?
Das ist ja der große Unterschied zwischen den Ketten. Die kriegen das ja aufgezwungen quasi von dem Vorstand oder was auch immer da für Gremien da fungieren und die müssen halt das Zeug dann verkaufen, ne? Egal ob die das jetzt wollen oder nicht. Das, was du ansprichst, ist auch sau wichtig dann, wenn du so eine Kugelbahn dann verkaufst, das heißt dann, die haben hier Scheiße verkauft.
Ja.
Kann dir ja unter Umständen auf ein scharfes Knick brechen, ne?
Ja, also, die Leute bringen es dann zurück und sagen, also das funktioniert gar nicht so, das ist viel zu anspruchsvoll für das Kind. Dann nimmt man das zurück natürlich und so weiter, aber es ist natürlich besser, wenn man sowas vermeiden kann. Ne? Und sagen kann, ich habe mir das angeguckt, also das funktioniert. Oder bei den Kindersachen ist es ja oft so, wenn der eigene Kinder kann sagen, habe ich mit meiner Tochter auch damals gemacht, das war eigentlich ganz gut. Ja.
Ja. Gut. Okay, ich würde jetzt mal switchen.
Ja.
Das zum Buchhändler, super interessant. Also wir haben jetzt, müssen wir mal, wie sagt man, resümieren, sagt man das so? Also wenn man zusammenfasst, dass es doch eine anspruchsvolle Aufgabe ist, auf dem, sagen wir jetzt in Anführungszeichen, Land, Buchhandlungen zu betreiben und Unterschied in der Stadt, macht man sich eigentlich auch so jetzt wirklich nicht Gedanken drüber. Ne? Man sieht halt den Buchladen, geht da rein, kauft ein Buch und geht wieder raus. Aber was dahinter steckt, ist, ist natürlich im Verborgenen. Aber das ist ja der Trick, soll ja keiner sehen. Ne? So ist jetzt würde ich aber gerne mal ein bisschen persönlicher werden mit dir.
Ja.
Und also du hast 1997 hast du quasi das erste Mal bist du in der Branche, sag ich mal, erschienen und hast direkt einen Preis gewonnen.
Oder ja, hab ich da genau. Ja, ja.
Falsch verstanden. Also du hast beim Literaturwettbewerb der Buchmesse im Ried, über die wir auch noch unbedingt sprechen müssen, hast du eine Kurzgeschichte veröffentlicht. Zu welchem Thema war das damals?
Das Thema des Wettbewerbs war Menschen im Ried. Mhm. Und ich habe eine Geschichte geschrieben, in der ich so ein bisschen die literarische Vergangenheit des Rieds und meine damalige, damals war ich noch Aushilfe im Philipps-Hospital und in der Psychiatrie, das habe ich verbunden. Ich habe den Georg Büchner quasi eine Zeitreise machen lassen. Und so einer wie Georg Büchner, der taucht dann im Ried auf. Und wo kommt er hin? Der kommt natürlich in die Psychiatrie, weil alle glauben, er spinnt. Ich hieß dann Herr B aus G. Ja. Und das war so, das fiel mir eben dazu ein, dachte ich, ach komm, da hast du einen Plot, das, und hab das geschrieben und hab die eingereicht und hab dann damit tatsächlich den ersten Platz gemacht, was ich damals wirklich, ohne da jetzt mit kokettieren zu wollen, überhaupt nicht mit gerechnet habe. Ich habe gehofft, dass ich da irgendwie bedacht werde mit einem Preischen und in das Buch komme. Ja. Das ist ja auch am Anfang immer wichtig, mal in einem Buch sein, in einer Anthologie sein. Ja gut, und dann wurde es dann halt gleich der erste Platz. Und dann haben sich natürlich einige Kontakte ergeben zu Leuten, sei es zu dem Buchhändler, der mich dann später als erstes mal angestellt hat, sei es zum literarischen Kreis im Ried, den es damals gab, zur Volkshochschule, also zu so Leuten, die so im weitesten Sinne im Ried so literarisch unterwegs waren und auch gesagt haben, wir machen mal eine Lesung. Das war auch meine erste Lesung damals, da wusste ich gar nicht. Ja, wir laden ein paar Leute ein, den Hauptpreisträger und die Zweiten, und da machen wir eine Lesung. Wie gesagt, ich bin dahin mit meinem Text und habe den dann mehr oder weniger vorgelesen, halt noch vollkommen unbedarft vor vielleicht 20, 30 Leuten. Und das waren so der Beginn meiner literarischen Tätigkeit, ja.
Okay, gut, dann hast du ja gleich noch mehr Preise gewonnen, ne, wenn ich das richtig sehe. Also du hast einen Literaturförderpreis der Stadt Mainz gewonnen. War das mit der gleichen Geschichte oder war das eine neue
Sache? Nee, das war dann was anderes. Ich hatte, also lange bevor ich wirklich eine eigenständige Buchveröffentlichung hatte, habe ich mich ganz oft nur an Wettbewerben beteiligt. Damals war ich gerade mal 30 geworden. Da war das auch noch ein bisschen einfacher, weil je älter man wird, umso weniger preiswürdig ist man ja, also sind ja meistens Förderpreise, und da sagt man, so ein 50-Jähriger, der kriegt keinen Förderpreis mehr. Und damals habe ich viel bewusst Kurzprosa geschrieben und mich dann eben bei verschiedenen Ausschreibungen beteiligt. Ja, Literaturförderpreis der Stadt Mainz war natürlich auch nochmal ein großer Schritt. Da gab es dann beim SWR ein Radio-Feature. Cool. Es gab auch, damals waren das 5.000 Mark, also das war ein Haufen Geld, den man bekommen hat. Ja. Und ja, das habe ich eigentlich lange Zeit verfolgt und wollte dann eigentlich auch immer ein Erzählungsband veröffentlichen, und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, du kriegst dann Preise für die Kurzgeschichten, aber die Verlage, wenn du sagst, ja, ich möchte ein Band mit Kurzgeschichten machen, dann um Gottes Willen, wer sollte das kaufen? Ne?
Genau, Kassengift.
Ja.
Na gut, also was machst du am besten selbst, wenn du das rausbringen willst? Also gut, das ist jetzt im Viertelstündchen Frankfurt, das hat auch nur wegen dem Namen funktioniert.
Ja.
Das muss man ja wirklich sagen. Das haben wir auch extra damals so gemacht. Wir haben gesagt, wir holen die großen Namen hier aus der Region, fragen die, zahlen denen ein Arschvollgeld, damit sie mitmachen. machen und dann hat es auch funktioniert am Ende, muss man wirklich sagen. Jetzt der Vollständigkeit halber, dann hast du noch den Poetenladen-Debütpreis aus dem und den Nordhessischen Literaturpreis bekommen. Wenn ich das, oder ist das?
Es sind noch ein paar mehr. Also ich hatte Lotto Rheinland-Pfalz habe ich mal zweimal Preise bekommen. Die hatten Ausschreibungen in Nordhessen war ich mal. Holzhäuser Hecketaler. Ich muss gerade mal gucken, da steht noch die Trophäe. Nordhessischer Literaturpreis 2014.
Okay.
Dann war ich zweimal, was auch eine recht lukrative und schöne Sache war, zweimal nominiert für den Georg K. Glaser-Preis in Mainz. Mhm. Den habe ich zwar nie bekommen, aber das Ganze war dann immer verbunden mit Fernsehauftritt in der Sendung Literatur im Land.
Bitte.
Und der, da wurde man dann schon auch mal angesprochen und gesagt, du bist doch der und der, du schreibst und so. Mhm. Also das ist, glaube ich, eh rückblickend in den ersten Jahren so das Wichtigste gewesen, dass man mal Leute kennenlernt, die vielleicht was für einen tun können, die einen mal weiterbringen können, die einem auch mal sagen können, das und das wirst du da und da nicht unterbringen, auch mal einen Kontakt in die Verlagsbranche überhaupt zu bekommen, also zu seriösen Leuten. Ne? Am Anfang kriegt man ja dann relativ viel, also damals war das noch so vor Selbstpublishing, das sind erstmal die ganzen Druckkostenzuschussverlage bei einem vorstellig geworden. Ja, ne? Ja, machen wir ein tolles Buch mit Ihnen, können Sie mal 5.000 Euro über Mark überweisen oder so.
Ja, und dann drucken wir das Impressum nicht rein, kannst du sie wegschmeißen.
Ja, naja. Und ja, das muss man ja erstmal so ein bisschen für sich sortieren und geregelt bekommen. Da ist es dann schon auch immer gut, wenn man sich so ein Netzwerk aufbaut und Leute kennenlernt, die auch Ahnung haben und einem mal was raten können.
Okay, das ist doch schon mal ein super Tipp. Also wenn hier jetzt jemand zuhört, der anfängt zu schreiben, der kann dann gleich mal sich da dran langhandeln und vielleicht erstmal gucken, ob er mit Kurzprosa anfängt und ein paar Wettbewerbe bestreitet. Ist ja eigentlich auch so ein bisschen so ein, so eine Selbstbestätigung, wenn dann Feedback kommt und du gewinnst so einen Preis, dann kriegst du ja auch ein bisschen Motivation. Und du, guck mal hier, scheinbar kann ich es doch ganz gut.
Ja.
Und dann weiterzumachen. Ist auch absolut. So ein bisschen so ein Gradmesser dann, ne?
Absolut.
Und wenn es nicht der erste oder dann zweiter, dritter, vierter, fünfter Preis oder sowas, ist ja auch schon gut. Ne?
Ja, also ja, absolut. Ja, das ist auch. Ja.
Gut fürs Selbstbewusstsein. Jetzt hast du dann aber irgendwann angefangen, richtige Bücher zu schreiben.
Ja, ja.
Um es mal so ein bisschen despektierlich zu sagen. Das erste war dann geschlossene Station, ist ja wohl dann meiner Meinung nach auch wieder beruflich bedingt. Ne?
Ja.
Und das war 2003.
Ja.
Und da warst du noch im Sozietätsverlag, wenn ich das richtig sehe.
Da war ich sogar noch bei einem Schweinfurter Verlag, Wiesenburg Verlag hieß der.
Okay.
Der damals noch, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Also später hat er dann auch mit Druckkostenzuschüssen so gearbeitet, zu meiner Zeit nicht. Ja. Da war ich sehr froh, weil geschlossene Station ist halt auch ein Buch, ein experimenteller Psychiatrieroman mit vielen Monologen und so weiter. Das war immer mein Wunsch, irgendetwas über meine Erfahrungen da fiktional zu schreiben. Aber es ist natürlich auf der anderen Seite auch so, dass gerade die Zustände in Psychiatrien literarisch zu verarbeiten, ist natürlich auch eins der schwersten literarischen Vorhaben, denen man sich widmen kann, würde ich heute sagen. Damals habe ich das so naiv, da hatte ich so ein bisschen das Handwerkszeug, das machst du jetzt. Ja. Aber das ist mir dann später mit meinem Buch Der stillste Tag im Jahr, das ist eine ruhige Geschichte über die Depression, allerdings aus der Sicht eines 13-Jährigen, der beschreibt, wie seine Mutter depressiv wird. Mhm. Das ist schon etwas, wie soll ich sagen, gefälliger geworden. Und da habe ich auch zum ersten Mal, weil ich diese Geschichte hier regional angebunden habe, da ist mir zum ersten Mal so klar geworden, was es für Vorteile hat, wenn man regionalliterarisch unterwegs ist. Also wenn man tatsächlich das, was man erzählen will, einbettet in so Vor-Ort-Geschichten. Das war mir bis dato dann gar nicht so klar. Also plötzlich haben viele Leute das Buch gekauft, die haben sich weniger für die Depressionsgeschichte interessiert, sondern dafür, dass das plötzlich hier in der Umgebung in den 70er Jahren spielt und einige Sachen drin vorkommen, die es halt mittlerweile nicht mehr gibt. Und da bin ich dann danach, habe ich dann für diese Reggio-Schiene kam ich zum Sozietätsverlag mit
den genau, Büchern. Also man sieht dann, also wenn man das so ein bisschen durchgeht, dann klarer Bruch dann quasi mit der stillste Tag im Jahr, ja. Dass du dann auf regional umgeschwenkt bist.
Ja.
Ist dann auch regional geblieben, ne? Das sieht man auch an den Titeln.
Ja.
Last Exit Goethe-Turm zum Beispiel oder Hohlweinsteg. Ja, ja. Das sind ja dann so Sachen, die rein regional sind.
Ja.
Dein neuestes Werk ist jetzt Osthafen, ne? Heißt das?
Das ist das letzte, jawohl.
Und das ist ein Krimi oder was ist das?
Ja, das ist ein Krimi. Also ich sag immer, dass ich schreibe untypische Krimis, Thriller, Spannungsromane. Also ich habe keine Ermittler. Keine Polizeiermittler, sondern ich habe meistens Menschen, die ich in Extremsituationen stelle oder die sagen wir mal, ein Problem haben, Geldprobleme oder sowas und die dann einen vermeintlich einfachen Ausweg geboten bekommen, den ergreifen und dann zu spät merken, dass es sich damit, wie das halt oft bei einfachen Auswegen ist, noch viel mehr Probleme ans Bein gebunden haben. Das sind so meine Plots und in Osthafen geht es zum Beispiel um einen Arzt, der wegen Spiel- und Alkoholsucht seine Approbation verloren hat und der sich dann quasi als medizinischer Berater und Platzwundenflicker in kriminellen Frankfurter Vereinigung engagiert. Also wenn da einer auf der Flucht ist und der nicht ins Krankenhaus kann.
Der Arzt, der keine Schussverletzungen meldet oder so.
So solche Geschichten halt, ja. Naja. Ja.
Ah, auch cool, ja. Schöne Idee. Also ich will jetzt hier nicht über irgendjemand herziehen oder sowas, aber ich finde es mittlerweile wesentlich interessanter, Sachen zu lesen, wo keine Polizisten mitspielen, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist ein bisschen schwieriger, ist anspruchsvoller, finde ich, von der Geschichte her. Weil es ist ja einfach so ein Ermittlungsduo zu kreieren. Ich meine, ich habe das natürlich selber gemacht, ne?
Ja.
Es ist natürlich einfach zu schreiben, ne? Du hast da zwei Polizisten, da musst du dich nicht rechtfertigen, warum die jetzt in diese Situation kommen. Weil
ja,
die sind
ja
halt in dem Metier unterwegs, ne? Aber so ein Privatmensch in irgendeine Situation zu bekommen, ist ja wesentlich anspruchsvoller von der Geschichte her. Aber ich denke, es macht mehr Spaß dann, das sowas zu entwickeln.
Also das sind so Plots, die mir halt sehr, sehr nahe sind. Also sowas drängt sich bei mir dann halt eigentlich immer auf. Also dauert dann immer so ein bisschen, bis man so eine Logik reinfängt. Aber so wie gesagt, so ein Arzt, der da irgendwie sich verdient, Kriminelle zu behandeln oder im das Präsidium habe ich einen Banker, der nur noch zum Schein zur Arbeit pendelt und allen vorspielt, er hat noch eine Arbeit, die hat er aber schon gar nicht mehr.
Ja, ja.
Das sind so Figuren, die interessieren mich einfach. Also die machen mir Spaß, die literarisch auszugestalten und die haben halt ein großes Potenzial. Bei Polizeiermittlern ist es halt auch immer so, es gibt halt auch schon so wahnsinnig viele. Also so wahnsinnig viele gute Charaktere und auch so viel, viel mittelmäßige. Aber da hatte ich nie das Gefühl, ich könnte diese Genre noch irgendwas hinzufügen, was Überraschendes oder was die besonders macht. Deswegen habe ich da immer so ein bisschen vor zurückgeschreckt, jetzt auch noch einen Ermittler ins Rennen zu schicken. Und ich kann mir halt auch nicht vorstellen, wie das zum Beispiel der waren ja viele, aber ich denke jetzt als erstes an den Kollegen Michael Kippler aus Darmstadt, der fast annähernd 20 Bände mit demselben Ermittlerduo gemacht hat, ja, und deren Privatleben dann auch immer weiter spinnt. Das könnte ich mir, würde ich mir nicht zutrauen, das so anzulegen. Habe ich eigentlich auch keine Lust drauf, muss ich sagen.
Ja, das ist ja den Vorteil, den wir beide haben. Wir müssen ja vom Schreiben nicht leben. Und deswegen können wir uns das erlauben.
Ja,
Das ist der große Vorteil, den wir dadurch haben. Wir können frei sein in unserer Gestaltung. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe schon mehrere Angebote abgelehnt, weil ich da keinen Bock drauf hatte. Hätte ich mir als Berufsautor gar nicht leisten können. Ne?
Ja.
Wo ich dann auch gesagt habe, so, nö, will ich nicht. Schreib doch mal das und so. Nö, interessiert mich nicht, lass mich. Ja, und dieses Markt bedienen, weißt du, ich meine, ich hatte im Verlag wurde ich mehrfach darauf gedrängt, historische Romane mit starken Frauenrollen zu schreiben.
Ja.
Ja, kann jemand anders machen. Ja. Ist nicht meins, lass mich. Ja, und ich lege da mittlerweile so viel Wert drauf, frei zu sein in meiner Gestaltung, dass ich dann halt auch sage, nee, dann halt nicht. Ne? Und das gibt mir die Freiheit und behält mir einfach den Spaß an der Arbeit. Aber apropos Arbeit, wie gehst denn du vor beim Schreiben? Bist du so ein Chaos-Schreiber oder plottest du oder wie detailliert gehst du da vor?
Ja doch, ich plotte tatsächlich. Also ich habe, wenn ich so eine Idee, ich hab so ein paar Notizbüchlein, da kommen Ideen rein und wenn dann eine Idee größer wird und Raum greift und ich merke, okay, jetzt musste vielleicht nochmal ein bisschen mehr gucken, ob das so klappt, dann fange ich an, das alles handschriftlich erstmal so aufzuschreiben. Und oftmals passiert dann Folgendes, dass ich schon eine Szene im Kopf habe. Meistens so eine Anfangsszene oder am Anfang. Und für die habe ich dann auch schon eine Sprache im Kopf und dann setze ich mich schon hin und formuliere die schon mal aus, so 2-3 Seiten, nur um so ein Gefühl für das Thema zu bekommen. Und wenn ich merke, dass das funktioniert einigermaßen, dann geht das eine Zeit lang so hin und her, dass ich mal eine Szene aufschreibe schon und dass ich dann weiter plotte und weiter so ein Gerüst erstelle. Und wenn das steht von allem, was so an Formalien eben zu beachten ist, Zeitsprünge, auf welchen Zeitebenen, welche Personen berichten und so weiter, dann fange ich eigentlich erst richtig an zu schreiben. Ja.
Mhm, krass, sehr strukturiert. mach ich so gar nicht. Ich habe die Geschichte im Kopf und fange an und gucke dann zu, was passiert.
Ah ja, okay.
Das ist mir jetzt bei meinem aktuellen Projekt ein bisschen auf die Füße gefallen, weil ich hatte eigentlich schon gedacht, ich wäre kurz vor Schluss. Und dann ist es nochmal eskaliert. Jetzt ist es, naja, gut, ich bin ein bisschen in Verzug, sage ich mal. Aber ich muss halt einfach Gas geben. Ich meine, die Geschichte ist gut in meinem Kopf, aber sie ist halt auch noch nicht richtig fertig. Und also ich bin so ein Typ, der guckt immer zu, was passiert. Also ich setze mich an den Laptop und tauche ein und gucke den Protagonisten zu, was sie machen und schreibe das dann auf.
Das also, ist schon, ja, es hat ja eine Eigendynamik. Schreiben hat ja immer eine Eigendynamik. Ja. Das ist trotz Plotten bei mir auch so. Also das haben schon Figuren nicht überlebt, die eigentlich überleben sollten und umgekehrt, sag ich.
Ja.
Das ist krass zum Spitz, ne? Das ist
ja, so kann man es ausdrücken, ja. Da muss halt jetzt mal einer sterben.
Ja.
Das soll ich so platt zu sagen. Das ist zwar gemein, aber ist so. Gut. Okay, das hat mich nur persönlich nochmal interessiert, weil das frage ich eigentlich fast jeden, der hier schreibend reinkommt in den Podcast. Letztes Thema abschließend, wir sind ja auch schon bei fast 40 Minuten. Die Buchmesse im Ried, so heißt es richtig, korrekt. Da bist du ja auch mittlerweile, gehörst du zum Stammpersonal, ne? Oder hast du aber nicht mitgegründet? Hast du die? Nee.
Nee, die Buchmesse im Ried war damals 1997 zum ersten Mal. Ich war der erste Preisträger fairerweise muss man sagen, der erste Preis wurde damals unter 3 gleichberechtigt aufgeteilt, von denen ich einer war. Mhm. Und damals waren die Organisatoren, also der große Organisator ist eigentlich die Gemeinde Stockstadt am Rhein und eigentlich auch, das ist er. Aber das Personal hat sich halt natürlich gewandelt. Aber so die ersten 2, 3, 4 Jahre war ich da einfach nur Teilnehmer am Literaturwettbewerb. Mhm. Hab die Messe regelmäßig besucht und mit, das fing eigentlich erst dann so 2002, 2003 habe ich dann, nachdem ich da ein paar Mal verschiedene Preise bekommen habe, ich sag, also irgendwie hatte ich so für mich schon das Gefühl, das bringt dich jetzt nicht mehr weiter. Das ist zwar immer wieder schön, kriegt ein bisschen Geld und so, aber das ist bis heute so für Autoren, die weiterkommen wollen, irgendwann ist das dann auch rum mit Buchmesse im Ried, oder mit Stockstädter Literaturpreis. Ja, der hat dann eine gewisse kleine Wirkung, aber wenn man dann weiterkommen will, muss man eben den nächsten Preis oder muss bei einem Verlag und so weiter. Und justament, als das bei mir so war, dass ich dachte, naja, also das bringt er jetzt nicht mehr da, ständig mitzumachen, hat mich der damalige und auch heutige Jury-Vorsitzende René Granerer angesprochen und hat gesagt, sag mal, willst du nicht mehr aufhören, bei uns teilzunehmen und preiszukriegen und in die Jury kommen?
Da, der kurze Querverweis, Folge 38 vom Buchgebabbel, da ist ein Interview mit René Kranacher, da geht es genau um diese Buchmesse dann auch. Da haben wir eine eigene Episode drüber gemacht. Aber mich interessiert halt auch deine Rolle dann. Und dann hast du dann beschlossen, okay, dann mache ich halt mit. Oder was
ja,
ist denn deine Aufgabe da?
Ich gehe jetzt in die Jury.
Ach, in die Jury, okay.
Und bin dann seit, ich glaube seit 2003, bin ich jetzt ständiges Jurymitglied. Wir haben jetzt ganz aktuell, weiß nicht, vielleicht hat das der René auch gesagt, unseren Frauenanteil in der Jury gestärkt. Wir haben jetzt zwei Frauen. Die Britta Röder ist jetzt mit noch dabei. Ja, und über die Jahre, das Schöne an diesem Preis ist, wir können diese Preissumme, das sind so 2.500 bis 3.000 Euro, wir machen das nicht wie viele andere, erster, zweiter, dritter Preis oder Hauptpreis, Förderpreis, sondern wir vergeben tatsächlich so zwischen 12 und 15 Preise jedes Jahr.
Wow, okay.
Das macht dann die Preissummen natürlich kleiner. Ja. Aber jeder Text ist mit im Buch und wir haben dann eben Möglichkeiten, zum Beispiel auch einen Spezialpreis für autobiografisches oder für kürzeste Texte oder so. Also wir können uns dann auch wirklich Texte, die uns gefallen, die aber gar nicht so ins Raster passen, können wir auszeichnen, weil wir sie einfach gut finden.
Cool.
Und das wollen wir einfach auch so beibehalten. Ne? Das ist dann, also ich kann wirklich sagen, wir haben schon Leute ausgezeichnet, die wirklich gesagt haben, ich habe bisher noch nie was gewonnen. Ich schreibe jetzt seit einem Jahr oder so. Und wir haben schon Leute ausgezeichnet, die teilweise in Publikumsverlagen dann schon Veröffentlichungen hatten. Und da es ja 100% anonym ist, ich habe ja nur den Text vorliegen als Juror. Mhm. Also das... da das auch immer mal gemutmaßt wird, wenn dann der erste Preis, die Maike Wetzel zum Beispiel, hat den vor ein paar Jahren nochmal bekommen, die mittlerweile in Berlin bei S. Fischer Bücher macht und als freie Künstlerin lebt. Wir haben nur den Text vorliegen. Also das ist alles, was wir beurteilen können. Da gibt es kein Gemauschel und kein Hintenrum und so. Dafür lege ich wirklich meine Hand für ins Feuer. Da kann sich jeder sicher sein, der mitmacht. Der Text wird gelesen und wird besprochen. Und wir wissen weder, ob es Männlein, Weiblein ist, ob jung, ob alt. Wir sind auch, was eben die Altersspanne anbetrifft, vollkommen frei. Also bei uns kann im Hauptwettbewerb von 20 bis 90 jeder mitmachen.
Okay, das ist ja auch immer so ein Problem mit dem Alter. Ich weiß nicht, warum das immer so bewertet wird. Das ist unmöglich. Also ich habe mit dem Andreas Ross aus Darmstadt jetzt vor, demnächst einen Ü50 Poetry Slam auf die Beine zu stellen. Wir sind da schon ein bisschen länger am Arbeiten, aber wir hatten ein bisschen Probleme, Lokalitäten zu finden. Mittlerweile haben wir eine. Der durfte mal an einem Poetry Slam nicht teilnehmen, weil er über 50 war. Und das finde ich
nicht
leid. Also, ist ein Unding, sowas zu sagen. Nee, du bist zu alt, verpiss dich. Also, was soll denn das, ja? Und das dann an einem Alter festzumachen, wie gut der Text ist, weiß nicht, ob das ein Kriterium ist, ne? Also, naja, gut. Aber das Coole ist ja, also ihr habt es quasi ergebnisoffen gestaltet, diesen Wettbewerb dann quasi. Es gibt jetzt nicht so, also gibt es Themenvorgaben oder sage ich,
ach so, hier schicken
wir mal einen Text? Oder?
Thema, wir haben jedes Jahr ein Thema. Das versuchen wir natürlich so zu formulieren, dass es relativ offen ist. Also wir hatten grenzenlos auf der Durchreise, bitte wenden, Nachgeschmack, zu kurz gekommen und das kann man ja wirklich weit fassen. Und wir haben auch bereits, das steht, glaube ich, sogar in der Ausschreibung mit dabei, es haben sogar Texte eine Chance, die am Thema vorbeischreiben, aber einfach gute Texte sind. Also,
ja, das ist gut.
Das kommt hin und wieder mal vor, dass man sagt, also so richtig passt der nicht ins Thema, aber es ist ein verdammt guter Text und dann cool. Kriegt der schon, also sowas kriegt dann eher einen Preis als ein Text, der am Thema klebt und dann wirklich das immer wieder käut. Guckt mal hier, ich habe das Thema jetzt aber voll umgesetzt.
Ja.
Und man liest den Text aber nicht gerne, weil er keinen Zug hat oder weil er langweilt. Also dann lieber ein Text, der das Thema nicht so genau trifft und funktioniert.
Ich finde aber, Also ist schwierig. Also wir hatten mal eine Lesung in einem Weingut in Eltville. Das war schon lange her. Und da haben wir uns vorher dort getroffen, haben eine Weinprobe gemacht und jeder Autor oder Autorin hat sich einen Wein ausgesucht und dazu dann eine Geschichte geschrieben. So war der Auftrag. Ne?
Okay.
Also und das wurde dann wurde der Wein quasi serviert und dazu die passende Geschichte vorgelesen. Dazwischen gab es noch ein bisschen Musik und so, kam ein bisschen Käse und Brot, ja. Und also war ein super geiler Abend, so von der Idee her. Die Umsetzung auch, waren auch tolle Geschichten, aber ich muss sagen, dass die fast alle haben den passenden Wein in die Geschichte eingebaut. Das heißt, irgendeiner hat dann irgendwann mal diesen Wein da getrunken. Und das fand ich so ein bisschen. Also ich habe zum Beispiel eine Legende über den Wein geschrieben, den ich mir ausgesucht habe, eine komplette, und habe diesen Wein zum Thema gemacht. So war das meine, habe ich den Auftrag verstanden, ne? Dass wir den Wein zum Thema machen und nicht den Wein da mitspielen lassen als
Produzent.
Ja. Also dass es sich wirklich um diesen Wein dreht. Ich habe dann einfach die Legende zu diesem Wein geschrieben. Das fanden dann die Winzer so gut, dass die mir die abgekauft haben, die Geschichte. Haben sie in ein Büchlein gepresst und haben es an Weihnachten an ihre Kunden verteilt. Mit dem Wein zusammen. Ich fand es halt so, wenn man so einen Wettbewerb macht oder so eine Aktion reißt, dann denke ich mir, dann muss man aber auch wirklich den Stolz haben oder den Anspruch, dann wirklich das so umzusetzen, dass es passt. Ja, also deswegen, ich tue mich immer schwer mit Themenvorgaben, muss ich echt zugeben, weil ich so nicht ticke. Also du kannst jetzt nicht sagen, schreib mal eine Geschichte über das und das, weil ich meine Inspiration aus dem Leben hole, weil ist ja überall die Inspiration. Und wenn mich halt was beschäftigt, dann schreibe ich das auf, damit ich mich nicht mehr damit beschäftigen muss. Ist auch so ein bisschen du als gelernter, wie sagt man, Psychologe bist du ja nicht, aber dass du ja in der Psychiatrie gearbeitet hast, wirst du sicherlich verstehen, dass man so den Kopf irgendwie beruhigen muss mal ab und zu. Und das ist
absolut.
Auch der Grund, warum ich überhaupt schreibe, damit mein Kopf die Fresse hält einfach. Aber dann einfach zu sagen, okay, jetzt hier, was weiß ich, bei Thema Grenzenlos, und da geht in der Geschichte halt irgendeine über die Grenze drüber. Und das ist nicht Teil der Geschichte. Achtest du auch auf solche Sachen dann? Also,
wie das Thema umgesetzt wird?
Ja.
Durchaus, wobei ich sagen muss, dass die Leute da doch auch sehr kreativ sind. Ne? Also ist ganz selten, dass das wirklich so aufgefasst wird, dass man sagt, naja, das ist jetzt das absolut Naheliegendste oder so.
Ja.
Und dann gibt es ja auch, also das habe ich auch schon gemacht, Leute, die ohnehin viele Kurzgeschichten schon geschrieben haben und dann sagen, ich habe da was geschrieben, das würde doch passen. die jetzt nicht aktuell für den Wettbewerb was schreiben, sondern einfach schon was auf der Halde haben. Manchmal kriegt man dann mit, naja, da wurde vielleicht noch irgendwie was so ein bisschen passend hingedreht, aber das war ein Text, der schon da war. Ansonsten ist es wirklich so, dass, wie gesagt, dass wir nicht sklavisch sagen, also das trifft jetzt das Thema gar nicht oder da ist das Thema besser umgesetzt. Wichtig ist eigentlich, dass es sich in einem Rahmen bewegt, wo man sagt, ja, dass das passt und der Text hat, ja, es gibt ja verschiedene, deswegen sind wir ja auch verschiedene Leute in der Jury. Ja. Entweder der Text funktioniert gut, weil er einen Zug hat, weil er ein gutes Plot hat, oder er ist literarisch anspruchsvoll geschrieben, er hat was Überraschendes. Man kann bei uns fast sicher sein, wenn man einen guten humoristischen Text schreibt, die werden fast immer prämiert, weil es die ganz, ganz wenig gibt.
Ja.
Humor ist ganz schwer, offenbar.
Okay.
Also entweder es ist so platt und erwartbar, das sind wie so Didi Hallervorden, jetzt ein gespielter Witz, jetzt mal ein aufgeschriebener Witz, ja?
Ja.
Und wo man schon am Anfang weiß, die Pointe, die nach zwei Seiten kommt, kenne ich jetzt schon.
Ja.
Aber es gibt auch immer wieder Überraschungen, wo man sagt, also das ist ironisch, das ist satirisch, aber das ist überdreht, aber es funktioniert gut. Und dann kann man, wie gesagt, mit einem humoristischen Text, mit einem guten humoristischen Text, kann man immer bei uns punkten.
Sollte ich vielleicht mal mitmachen beim nächsten Mal.
Ja, absolut.
Ist ja mein Ding, eigentlich so abgedrehtes Zeug. Ich habe mich jetzt gezwungen gefühlt, für mein nächstes Buch einen Vorwort zu schreiben, dass man das Buch nicht so ernst nehmen soll. Weil ich auf Kosten der Realität den Humor den Vorzug gegeben habe, damit die Story besser funktioniert.
Ja.
Also ich habe dann einfach nur ein Beispiel. Also ich weiß nicht, ob ich das so viel vorgreifen will. Also es gibt eine Verhaftung von mehreren Personen und die sperre ich alle in einen Raum. Das ist ja völlig unrealistisch. Also normalerweise werden ja die irgendwas zusammen verbockt haben, nicht in eine Zelle gesperrt.
Ja.
Die nicht absprechen können. Ne? Und deswegen habe ich dann ein Vorwort geschrieben, ja hier, das ist erstmal die Definition von einem Roman, also eine fiktive Geschichte, die sich der Autor ausgedacht hat und mit dem Hinweis, hier alles nicht so ernst zu nehmen und ich gerne mal die Realität mir so zurechtbiege, damit es hier lustig wird.
Ja.
Das ist
aber wobei das erinnert mich ein bisschen, es gab mal eine mit Armin Rohde und ich glaube, wie ist die Auer, Kriminaldauerdienst.
Ja.
Und die hatten so eine quasi so eine Wartezelle, in der sie alle, die du bleibst jetzt erstmal hier, du kommst da rein. Ja. Und die hatten immer so ein Konstrukt, dass die Leute, die am Anfang gar nichts miteinander zu tun hatten, da aufeinander trafen quasi. Mhm. Und sich dann irgendwann rausgestellt hat, ach nee, was weiß ich, das war der an der Tankstelle, die dann überfallen wurde und jetzt sitzt der mit dem und die kennen sich halt nicht oder so.
Ja.
Also das hat schon Potenzial, ja. Ja gut, und klar ist, die Sachen sollten, denke ich immer, es sollte nicht vollkommen an den Haaren herbeigezogen sein. Aber wenn es eine Situationskomik ergibt,
wiederum. Ja, genau, darum ging es mir ja, weil sonst hätte das Ganze ja nicht funktioniert. Es ist am Schluss ein Witz zu einer Gruppentherapie quasi.
Ja, ja, ja.
Und das funktioniert ja nur, wenn die alle in einem Raum sind. Aber du weißt doch, wie es ist, wenn du bei Lesungen, dann hast du immer so einen, der ja, aber das und das und das und das.
Ja, klar.
Nimm es doch einfach hin, wenn du Stephen King liest, das sagst du doch auch nicht, die Monster gibt's nicht.
Ja.
Ja? Lass dich doch einfach drauf ein. Aber gut, ja, da bin ich vielleicht ein bisschen empfindlich, muss ich ehrlich sagen. Weil mir geht es so auf den Zeiger, wenn die versuchen, wie soll ich sagen, es ist so, als wenn jemand in meinen Kopf greift, weißt du? Weil ich denke mir ja da was bei und ich denke, es ist lustig und dann nimm es halt einfach an oder lass es halt bleiben. Aber gut, egal. An der Thema wieder. Ralf, ich werde durch mit meinen Themen. Hast du noch irgendwas, was du loswerden willst? Hast du irgendwie, also über deinen aktuellen Roman haben wir ja geschrieben. Da wird natürlich hier, deine Homepage wird verlinkt, da findet man alles. Das aktuelle Buch Osthafen ist natürlich überall zu bekommen. Insbesondere so im Buchladen in
Gernsheim, Buchhandlung Bornhofen in Gernsheim.
Das war das, was mich verwirrt, das in Bornhofen, Gernsheim. Genau, da geht ihr am besten hin, da könnt ihr nämlich den Ralf auch treffen. Ne?
Ja, jeden Tag.
Ja, und da könnt ihr euch das Buch auch direkt signieren lassen. Das ist doch das Beste. Ja, ansonsten.
Ja, ich würde abschließend gerade noch so ein bisschen gerne in die Zukunft gucken.
Ja.
Ich habe nämlich das nächste Buch fertig. Hat den schönen Titel Nacht der Sinne. Wobei es hier um die Nacht der Sinne geht, die hier in meiner Heimatstadt Groß-Gerau stattfand, als größtes Straßenfest in der Region. Leider momentan findet das nicht mehr statt, weil die Stadtkasse klamm ist.
Ja.
Und ich habe die Nacht der Sinne deswegen als Handlungsort für meinen neuen Roman, Thriller auserkoren. Buchpremiere wird am 4. September hier im Kulturcafé in Groß-Gerau sein.
Cool. Schlag auf Schlag bei dir, du.
Mal ja. Bin dann übrigens jetzt auch bei der, von dir auch bekannt wahrscheinlich, die Carina Lotz in der Edition Federleicht wird das Buch erscheinen.
Die kenne ich ja. Cool. Okay. Gut, Ralf. Dann vielen Dank für deine Zeit, die ich dir stellen durfte. Und ich hoffe, die Leute strömen jetzt in die Buchhandlung Bornhofen in
Gernsheim.
Gernsheim, verdammt. Also Bornhofen in Gernsheim, so. Und rennt in die Bude ein und kauft bei lokalen, inhabergeführten Buchhandlungen. Da kriegt ihr wenigstens noch ein bisschen Mehrwert. Das ist mein Aufruf, den ich hier noch da lassen will. Gut. Ja, dann vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
Und danke, schön, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
Gerne. Tschüss. So, liebe Zuhörenden, das war das Buchgebabbel für diesmal. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über das Buchgebabbel erfahren wollt, dann kommt doch einfach mal auf die Homepage www.buchgebabbel.de. Hier noch ein kleiner Hinweis, ich unterstütze die Kinderengel Rhein-Main. Wenn ihr die Kinderengel Rhein-Main auch unterstützen wollt, dann geht doch einfach mal auf die Homepage kinderengelrheinmain.de. Dieser Verein unterstützt Eltern mit Kindern, die eine lebensverkürzende oder lebensbedrohliche Erkrankung hat. Alle weiteren Details auf kinderengel.de. Ich bin immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern oder selbstverständlich auch interessanten Büchern, die ich hier ab und zu mal in einer Rezension vorstelle. Ich mache aber nur gute Buchtipps, das heißt, hier wird keiner zerrissen. Wenn mir das Buch gefällt, dann wird es hier vorgestellt, wenn nicht, wird es elegant verschwiegen. Also habt Mut, schickt mir euer Buch, egal in welchem Verlag es rausgekommen ist, ob ihr Self-Publisher seid oder ob ihr Publikumsverlag oder sonst wo seid. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Bücher hier vorstelle, dann sagt mir Bescheid. Das gilt natürlich auch für Verlage. Ansonsten gilt, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, erzählt es weiter. Ansonsten behaltet es für euch. Macht's gut, euer Maddie. Bis zum nächsten Mal.